Wir hören auf den Predigttext für den heutigen Sonntag, wie angesprochen der Abschluss des 1. Thessalonicher Briefs aus Kapitel 5, die Verse 12 bis 28. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ja, du bist gut, Herr. Und es ist so gut, dass wir mit dir leben dürfen, dass du unser Herr bist, dass wir dich erkannt haben dürfen und mit dir unterwegs sein können, Herr. Hab Dank dafür. Danke, dass wir uns heute Morgen hier treffen können. Hab Dank, dass wir uns als Gemeinde hier treffen können, über alle Generationen hinweg, von den ganz Kleinen bis zu den Alten, Herr, mit all der Vielfalt, die du uns schenkst in unserer Gemeinde hier miteinander. Dank, dass wir gemeinsam dich ehren, dich loben können und deinen Namen groß machen. Danke für die Freiheit, in der wir dies tun können, dass es die Möglichkeit gibt und wir das einfach so machen können. Ich möchte dich jetzt auch ganz besonders bitten für all die Kinder, die jetzt in ihren Kindergottesdienstgruppen sind und für die Verantwortlichen dort. Segne du sie, Herr, schenke du ihnen einen richtig guten Sonntag, dass sie was lernen können von dir, dass was ankommt von dir und dass sie eine gute Zeit mit dir haben. Und gerade heute bitte ich dich auch für einen guten Start in das neue Schuljahr, Herr, für alle die, die da in irgendeiner Form von der Schule betroffen sind, aber auch sonst. Du siehst so viele, die einen neuen Start haben, irgendwas beginnen, Herr, segne du jeden, rüste du sie aus und schenke, dass sie einfach alle wieder gut in den Alltag reinstarten können nach dieser Ferienzeit und Erholungszeit. Jesus, ich befehle dir auch unsere Verantwortlichen an. Du siehst all die vielen Dinge, die passieren auf der Welt, das Chaos und vieles, was wir nicht verstehen. Es ist so gut zu wissen, Herr, dass es dir nicht entgleitet, dass du es in der Hand hältst, dass dich nichts überrascht und dass du nicht auf irgendwas reagieren musst, sondern dass du die Geschicke führst, Herr, und wir uns darauf verlassen können, dass du es zu einem guten Ende führst. Und dennoch bitten wir dich da wirklich um Weisheit für die Verantwortlichen und um deinen Segen für das, was sie tun. Ich möchte dich jetzt auch hier für uns bitten, segne du Andreas Schäfer, rüste du ihn aus, mit Vollmacht dein Wort weiterzugeben und öffne unsere Herzen, schenke, dass bei jedem das ankommt, was ankommen soll, dass wir was mitnehmen können, dass wir zuhören, nicht nur mit den Ohren, sondern wirklich auch mit Kopf und Herz und jetzt noch einen guten Gottesdienst hier gemeinsam erleben können. Danke, Herr Jesus, dass du mitten unter uns bist, dass du lebst und dass wir mit dir leben. Amen.
Kennen Sie den? Ein Pilot spricht zu seinen Fluggästen: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht: Wir haben uns total verflogen. Die gute Nachricht: Wir liegen super in der Zeit. Das hätte Paulus nie gesagt, nie gesagt. Dem war das immer wichtig, dass man am Ziel ankommt. Und er wusste auch, wo das Ziel ist. Er wusste, wo vorne ist und wo er hin wollte. Und das lag ihm am Herzen. Das lag ihm am Herzen, dem Apostel Paulus, dass es richtig gut wird. Dass es gut wird für jeden einzelnen Glaubenden. Dass es gut wird, weil Jesus in der Mitte eines Lebens angekommen ist. Und dazu hat er sich voll engagiert. In allen Gemeinden, allen Gemeinsituationen. Das betraf auch dich, Thessalonicher. Die Thessalonicher, wir erinnern uns daran, Die TBT-Leutchen haben durch jetzt einen riesen Vorsprung. Wir erinnern uns daran, das war ja eine ganz besondere Gemeindegeschichte. Wow, das ging ja so rasend schnell. Ganz, ganz viele von denen, die zum ersten Mal diesen ersten Brief an die Gemeinde so nicht gelesen haben, waren vor einem Jahr noch gar nicht gläubig. So schnell, das ist unwahrscheinlich schnell, auch im Lauf der biblischen Geschichte zwischen einer Gemeindeentstehung und dem dazugehörigen Brief. Man kann das nachlesen. Im 17. Kapitel in der Apostelgeschichte kommt der Apostel Paulus mit seinem Missionsteam in dieser Stadt an. Sehr schnell geschieht etwas unter Menschen aus der jüdischen Gemeinschaft, aus der nichtjüdischen Gemeinschaft. Leute kommen zum Glauben an Jesus Christus, nehmen Jesus in ihr Leben hinein. Wunderbar, faszinierend. Aber es bleibt nicht so friedlich und so schön. Es kommt zu Auseinandersetzungen. Neidfaktoren spielen eine Rolle. Alles Mögliche. Es eskaliert, es wird schwierig. Das Missionsteam um Paulus muss relativ schnell abrupt abbrechen. Nach nur wenigen Wochen und Monaten müssen sie die Stadt wieder verlassen und ziehen weiter über Beröa Richtung Athen. Man kann sich vorstellen, dass Paulus extrem nervös ist. Gerade so eine kleine Gemeindegründung, vielleicht ein Vierteljahr da gewesen, vollkommen irre, kann man sich gar nicht vorstellen. Lässt er sie zurück, muss er sie zurücklassen und natürlich überlegt er, was passiert mit denen, was geschieht jetzt mit denen, versandet wieder alles, fallen die zurück, bleiben die im Glauben, was passiert überhaupt von staatlicher Seite mit ihnen, ich muss da jemand hinschicken. Er schickt Personal hin, Personal kommt zurück, Personal, Timotheus berichtet ihm, du Paulus, tatsächlich, alles okay, alles okay. Die in Thessalonich halten fest im Glauben an Jesus Christus. Und aufgrund dieser Rückmeldung, die ihm eine unglaubliche Entlastung gibt, das kann man im dritten Kapitel insbesondere nachlesen, schreibt Paulus nun sehr, sehr schnell diesen ersten Brief an die Gemeinde Thessalonich. Bringt seine Freude zum Ausdruck, dass die alle noch fest im Glauben stehen, sagt ihnen natürlich auch, wie sie daran bleiben können, wenn sie festhalten an den Worten Gottes, lässt sie erkennen, dass das nicht so einfach so nur so läuft, dass es auch Versuchungen gibt, dass der Teufel ein Ansinnen an sie hat, an sie heranzukommen, sie wegzubringen von diesem guten Weg, ermutigt sie zur Heiligung, zeigt ihnen sogar große Themen wie die Wiederkunft Jesu Christi, das Thema der Entrückung und die Auferstehung, seine Wiederkunft, sein Kommen, das war gestern Thema auch im Jugendtag. Und jetzt kommt dieser bekannte, fulminante Schluss im 1. Thessalonicher Brief. Das Besondere ist natürlich, dass tatsächlich wir ganz, ganz wenige Stellen haben, wo wir in so großer Zahl, in so kurzer Zeit Imperative mitkriegen. Was für eine Freude. Wir haben tatsächlich 13 Befehlsformen. Zack, 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 zack. Nacheinander kommen die Befehlsformen. Faszinierend, wie Paulus da am Ende nochmal voll die Kaskade reinlegt, sein ganzes Herz reinlegt, damit es gut wird. Aber nach dieser Serie von Imperativen schließt er dann weiter ab mit einem ganz berühmten Segensgebet, das wir vielfach ja auch hier immer wieder sagen am Abschluss eines Gottesdienstes. Und zum Ende kommt eine fulminante Zusage und so hört, abgesehen von einem persönlichen Schluss, dieser 1. Thessalonicher Brief auf. Also Stichwort, wie wird es gut? Wie komme ich zum Ziel? Wie schaffe ich das? Und Paulus sagt mit Wegweisung, und das Segensgebet bei Zusage. Mit Wegweisung und das Segensgebet bei Zusage. Und du kommst am Ziel an. Dazu gehören tatsächlich, oh Überraschung, 13 Befehlsformen, 13 Imperativ. Ja, ich weiß nicht, wie sie theologisch, geistlich aufgestellt sind, ob sie schon ihre Nackenhaare sträuben oder ob sie sagen, endlich wird mal hier Klartext geredet. Wir reagieren ja auf die Imperative relativ unterschiedlich, auch in der christlichen Szene. Aber ganz einfach, es gibt Imperative. Und Imperative hier in dem Kontext, wir merken, die sind ein riesengroßes Geschenk. Es ist ein absolutes Vorrecht, biblisch gesprochen, unter Anweisung zu sein, unter Orientierung zu sein, unter Wegweisung zu sein. Da lässt mich nicht einfach jemand losdackeln und wird schon schief gehen, sondern ist jemand da, der mir hilft, der mir 3, 4, 5 Dinge sagt. Das ist doch nicht schlimm, oder? Kleine Szene am Strand, große Schlange, nein, nicht bei den Pommes, nicht beim Eis, auch nicht bei der Toilette, große Schlange beim Parkautomaten. Der Parkautomat ist ja auch gar nicht so einfach mehr, so ein Parkautomat heute. Du musst ja so viele Entscheidungen treffen bei so einem Parkautomat. Erstmal, in welcher Sprache willst du mit ihm kommunizieren? Swahili oder Deutsch? Oder wie auch immer, auf jeden Fall, du musst die Sprache entscheiden. Dann musst du überlegen, bar oder unbar? Wenn bar, was gilt, auf welche Münzen gehen, warum? Wie rum musst du die Scheckkarte halten? Rein, rauch, hoch, hin, links, runter. Langsam drücken, kurz drücken, wenig drücken. Das ist ja gar nicht mehr so einfach. Auf jeden Fall, da vorne stand nun einer, der mit diesen 127 Anweisungen nicht in der deutschsprachigen Welt so schnell klar kam mit diesen Anweisungen. Und jemand hat ihm geholfen. Der hat ihm gesagt, wie es geht. Und dann kam nur ein einziges Wort von dieser Person: Danke. Das ist es. Das ist es. Ich kriege Anweisungen. Jemand sagt mir, wie es geht. Und ich sage, also, lass mich doch in Ruhe. Mach es selber. Weiß ich selbst, wie es geht. Ich probiere jede Pfütze alleine aus. Ich weiß, wie es schief läuft. Nein, danke, danke. Anweisungen, Wegweisung sind im biblischen Kontext die Erkenntnis, ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Und ich brauche das, ich will das, dass Gott, dass sein Wort, dass Schwestern und Brüder mir sagen, du, so geht's, lass das, mach das so. Bitte, 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 mein Gott, gib mir ein Imperativ, gib mir eine Anweisung, gib mir Orientierung. Und lass dieses pubertäre, komische Verhalten in mir sich immer weiter verziehen, was jedes Mal schon nervös wird, wenn Gott mir nur sagt, wo es lang geht. Nein, mein Gott ist da und gibt mir Anweisung. Ich brauche Anweisung, ich brauche Wegweisung. Ich weiß auch, dass ich angefochten bin. Ich weiß, dass der Teufel in meinem Leben präsent ist. Ich weiß, dass es nächste Woche Schwierigkeiten geben wird. Ich habe nicht alles im Blick, auf gar keinen Fall. Bitte, mein Gott, gib mir Anweisung. Und deswegen sind diese 13 Imperative für uns ein riesengroßes Geschenk und Vorrecht. Und bei diesen Imperativen ist erstaunlich, dass nun Paulus diese Gemeinde ins Visier nimmt und ihnen vor allem auch Dinge sagt, in denen sie ja noch gar nicht so zu Hause sind. Bitte erinnert euch dran, die sind noch nicht mal ein Jahr mit Jesus Christus unterwegs. Wie sollen die das alles schon wissen und können, was viele von uns, Gott sei es gedankt, mit der Muttermilch aufgenommen haben? Das müssen die erst mal begreifen. Zum Beispiel, dass eine Gemeinde eine Leitung hat. Das muss man ja einfach mal erkennen. Dass in der Gemeinde nicht jeder alles macht, dass es vorne, hinten, oben, unten gibt, ja selbstverständlich. Und jetzt sagt hier der Apostel Paulus, das ist gut so. Bitte respektiert das. Die sich da mühen, die euch vorstehen, die euch mahnen, das ist ein Wert. Und dann habt eine gute Emotion. Nein, habt keine gute Emotion. Muss gar nicht sein. Es ist schön, wenn ihr eine gute Emotion habt, aber auch ohne gute Emotion habt ihr sie zu respektieren. Ihr habt sie sogar zu lieben. Und die Art von Liebe ist gar nicht Sympathie, sondern die Art von Liebe ist göttliche Liebe. Das ist das wichtige Wort, da steht dieser Begriff der Agape dahinter. Und nun nimmt Paulus tatsächlich seine junge Gemeinde, die braucht Anweisung, dass sie in der Gemeinde da Leitung wahrnimmt, Leitung ernst nimmt. Und diese Leitung, die geschieht in dem Herrn, der Letztverantwortliche für jede Gemeinde, inklusive der Lahö-Gemeinde, ist der lebendige Gott. Und in dem Herrn, im Aufblick und in Verantwortung vor ihm, hat Leitung zu geschehen. Und beide Seiten, die die Leitung ausüben und die Leitung annehmen, wissen sich in dem Herrn und haben da ihren ganz besonderen Stand. Und deswegen sagt jetzt auch hier der Apostel Paulus in einem weiteren Imperativ, haltet Frieden untereinander. Und Frieden untereinander halten ist nicht etwa ein gutes Gefühl, sondern ist eine Tat. Frieden haltet eine Tat. Friedlich zu sein, wenn es friedlich ist, ist nicht friedlich. Das ist nicht das Thema. Da kann jeder nett sein. Frieden zu halten ist dann wichtig, wenn es kriegerisch wird, dann, wenn es auseinanderläuft, dann, wenn es schwierig wird, dann, wenn wir die unterschiedlichen Waffen herausholen, welches Kaliber auch immer, dann, sagt der Apostel Paulus, hier ist an der Gemeinde, als Wegweiser der Bändigen Gottes, dann entscheidet euch für den Frieden als eine Tat, die ihr zu tun habt. Nein, das heißt nicht alles unter Teppich kehren. Nein, das heißt nicht, niemand darf was sagen. Aber es kommt doch ganz entscheidend darauf an, das wissen wir doch, wer was, wie, wo, wann sagt, ja selbstverständlich. Und aus welchem Motiv ich heraus was sage und was ich vorhabe mit meinem Krieg, den ich führe. Darum geht es doch und deswegen gehört der Frieden ganz wesentlich mit zu den Anweisungen für Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und dann nimmt Paulus hier die Gemeinschaft der Gläubigen ins Visier und sagt denen, Thessalonich, keiner von euch ist jetzt mehr allein. Ihr gehört zu dieser einzigartigen, faszinierenden Großfamilie Gottes, um diesen Begriff zu nehmen, den wir auch ja hier auf der Höhe immer wieder gern gebrauchen, der Großfamilie Gottes mit all den unterschiedlichen Menschen, die da sind. Ihr seid nicht mehr allein. Und ihr könnt das nun gut finden oder nicht, es ist einfach Fakt. Und indem ihr Familie seid, indem ihr zusammengehört, in Gott einen Vater habt, habt ihr auch eine Verantwortung, nicht nur Gott gegenüber, sondern auch gegeneinander. Ja, selbstverständlich. Und deswegen nimmt hier Paulus diese Worte auf und sagt nun, wir mahnen euch, liebe Schwestern und Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Oh, das scheint deutsch zu sein, das passt. Weist die Unordentlichen zurecht. Und ich liebe dieses Wort, nein, nicht das Wort unordentlich, das liebe ich nicht. Was da steht, ist ein ganz anderes Wort. Da ist gar nicht gemeint, ob ihr Wohnzimmer den Standards irgendeiner Hausfrau der 60er Jahre entspricht. Sondern das, was hier steht, ist das Wort, das sie alle kennen, nämlich weist die Ataktoi zurecht. Und Taktos, das kennen Sie. Kennen Sie noch Ihre Zeit, als Sie da am Klavier saßen und versucht haben, im Takt zu sein und dann entsprechend das Ding vor sich hin tackerte? Ja, schön gleich, da können Sie heute Handy hinlegen, aber damals war es noch schön mechanisch. Also auf jeden Fall, das heißt, Sie waren im Takt, Sie waren in der Ordnung. Und wenn man Ataktos ist, dann ist man aus der Ordnung rausgelaufen. Das ist gar nicht, wie gesagt, Ihr Wohnzimmer. Das können ganz andere Dinge sein, wo Sie und ich, die wir in Christus sind, nicht mehr Ataktos sind. Wo wir nicht mehr in der, kann das denn geben, dass Sie nicht in der Spur, ja, natürlich kann das geben. Natürlich kann ich das geben, dass durch irgendwelche Geschehnisse meines Lebens ich aus dem Takt komme. Natürlich. Und dann bin ich nicht mehr drin. Dann steige ich plötzlich aus dem Gottesdienst und überlege, ob ich im Vierteljahr wiederkomme. Meine Bibel kriegt langsam eine Staubschicht. Habe ich schon mal gebetet? Was war eigentlich? Bin ich noch im Gehorsam? Spreche ich noch mit Jesus? Was sagen meine Brüder und Schwestern? Was sagt der Hauskreis? Bin ich noch Taktos? Und jetzt sagt uns hier tatsächlich Paulus, habt Acht aufeinander. Das kann passieren. Das ist etwas, was geschehen kann, dass ich Ataktos bin und dass der ein und andere auf den einen und anderen zugehen muss, damit er wieder Taktos wird, damit er wieder in dem Rhythmus läuft, damit er mitläuft in dem Weg, den wir als Christen haben. Oder wenn es hier heißt, tröstet die Kleinmütigen, dann das zu begreifen, dass es unterschiedliche Seelengrößen gibt. Aber natürlich, das wissen wir doch. Tröstet, so kann man übersetzen, die kleine Seele. Tröstet die kleine Seele. Es gibt Seelen, da können sie Betonklötze reinknallen, das macht ja nichts aus. Die kriegen das locker weg und man denkt, was war da was? Und es gibt Seelen, die haben nur ein ganz bestimmtes Quorum und dann sind die mit Minisachen bäm voll. Und jetzt steht mit dem, sagt, du armselige Gestalt mit einer komischen kleinen Miniseele. Sondern jetzt steht hier Paulus, sagt, tröstet die Kleinseligen, tröstet sie, baut sie auf, schlagt nicht noch drauf. Tragt die Schwachen, auch die in irgendeiner Art und Weise versuchen, anheimgefallen sind. Habt Langmut mit einer, merken wir, was für ein Geist hier bestimmt wird? Das ist wunderbar. Wir brauchen die Imperative. Und während Sie jetzt schon denken, wo an welcher Stelle Sie jetzt einsteigen können, denn keiner von uns ist ja in allen 13 Sachen schon perfekt, ist das Spannende doch, wo der Heilige Geist sagt, du, da ist heute, da ist diese Woche, da ist die Situation betreffend, da ist die Person betreffend, jetzt genau das dran, was ich hier in einem der 13 Imperative dir weitergegeben habe. Dazu gehört auch, dass das Jesusbild prägend und bestimmend wird. Nämlich, wenn er hier sagt, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelten, dann sehen Sie ja förmlich Jesus vor sich. Das ist ja das, was Jesus gelebt hat. Eine ganze Person hatte das gelebt, dass er Böses nicht wieder zurückgegeben hat. Und dass er das gelebt hat, alle Zeit dem Guten nachjagend. Auch da, dieses Verb ist doch wunderschön. Das Gute, das hat so eine Tendenz abzuhauen. Das heißt, wenn Sie das nicht ganz schnell hinterherlaufen, dann ist das plötzlich weg. Das heißt, Sie sehen, da gerade noch war was Gutes und zack, ist das abgehauen. Und dann müssen Sie sich auf den Weg machen, damit Sie das Gute wieder hinterherkriegen. Denn wenn Sie jetzt nicht in die Puschen kommen, dann haben Sie die Chance des Guten tatsächlich versemmelt. Und deswegen sagt uns hier Paulus, ihr müsst schon dem Guten hinterherjagen. Das macht nichts, wenn ihr aus der Trägheit in die Bewegung kommt, um dem Guten auf die Sprünge zu kommen. Und dann diese berühmte Trias, Seid allezeit fröhlich, betet Unterlass, ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Die müssen Sie immer und dürfen Sie immer mit Jesus in Verbindung bringen. Freut euch in Jesus, betet zu Jesus, dankt wegen Jesus. Dann haben Sie einen wunderschönen Dreiklang, der hier Ihnen entgegenkommt. Und dann kommt der Gottesdienst noch zum Abschluss ins Visier. Sie merken, wie schnell ich da durchmarschiere. Der Gottesdienst natürlich ganz, ganz wichtig ist für diese neue Gemeinde. Und Paulus will, dass diese Gemeinde Salonich dem Heiligen Geist auf der Spur ist, dieser inneren Anregungen des Geistes in unserem Kopf, in unserem Gewissen, in unserer Intuition, in unserer Emotion. Gottes Geist ist umfassend im Menschen tätig und kann uns da lenken. Den Geist dämpft nicht, haltet ihn nicht zurück, gebt dem nach, was an Wirkung des Geistes in euch ist. Ihr kriegt auch eine Sensibilität, auch ein Gespür dafür, was euer Geist ist und was Gottes Geist ist. Da kann man ein paar Jahrzehnte lernen und dann haut das auch hin. Und dann tatsächlich dürft ihr auch prophetische Rede, das Wort Gottes, ernst nehmen, das prüfen und immer wieder darauf achten, dass ihr das Böse meidet, in welcher Form es auch immer auftritt. Brauchen Sie Imperative? Ich brauche Imperative. Ich brauche Imperative. Ich brauche die. Ich brauche diese Wegweisung. Es tut mir gut zu wissen, dass diese Woche, die vor mir, die Tage, die vor mir liegen, nicht einfach nur da sind und dann können die sein, wie sie sind und mal sehen, was so passiert. Nein, da ist jemand, der mir den Weg weist. Da ist jemand, der mir sagt, wo es lang geht. Da gibt mir jemand Wegweisung, Orientierung, damit ich tatsächlich in der Spur bleibe. Wir haben einen neueres Fahrzeug in unserem Familienbestand und jetzt bin ich in technischen Welten angekommen, wo ich dachte, die brauche ich gar nicht mehr kurz vor meinem Ableben, aber jetzt ist das dann doch noch da angekommen bei mir, dass die gar nicht mehr allein bestimmen können, wo sie da so lang fahren. Also wenn ich da ungefragt mit dem Auto, mit diesem autonomen Fahrzeug ungefragt einfach die Spur wechseln möchte, dann leistet er energischen Widerstand. Ja. Und man kann das natürlich jetzt geistlich wunderbar übertragen. Denn ich habe natürlich sofort das allererste, was ich getan habe, dass ich in dem Display geguckt habe, wie komme ich aus diesem Gefängnis raus? Wie komme ich aus dieser Begrenzung raus? Wie kann ich das abschalten, damit ich wieder so sein kann, wie ich bin? Und das geistig gesehen, autotechnisch können Sie entscheiden, wie Sie wollen, aber geistig gesehen müssen Sie sagen, Herr, bitte nicht. Bitte gib mir diese Grenze. Bitte zeig es beim Lenken, wo ich fahre, wo du nicht willst, lass das Auto rütteln oder sonst was machen, aber auf jeden Fall, lass mich nicht unter Wegweisung, ohne Wegweisung sein. Bitte, bitte, bitte nicht. Das heißt, genesen Sie, wenn der Heilige Geist in diesen Stunden und Tagen in Ihr Leben, in mein Leben, sein Imperativ reinschiebt, genesen Sie es. Und das ist eine. Und wenn Sie dem Imperativ Folge leisten, wow, dann passiert das Phänomen, das Sie insbesondere dann erleben, wenn Sie einen Nordseeurlaub machen. Nämlich die Fahrtrichtung entscheidet. Wenn Sie mit Rückenwind unterwegs sind, was ist das für eine Wohltat, nicht wahr? Sie sitzen aufrecht auf dem Fahrrad, winken den entgegenkommenden, leicht gebückten, verkniffenen Gestalten zu, segnen Sie für Ihren weiteren Weg und fahren fröhlich unter dem Rückenwind des Gehorsams Gottes Ihre Spur. Genesen Sie in diesen Tagen den Rückenwind des Gehorsams, wo der Imperativ bei Ihnen angekommen ist, Sie Wegweisung bejaht haben, Sie Wegweisung umgesetzt ist, sagt der Heilige Geist in Ihnen, das war gut. Und das dürfen Sie und darf ich mit aufnehmen in den Weg, der jetzt tatsächlich zu gehen ist. So geht, sagt Paulus, der Gemeinde in Thessalonich. Ihr seid nicht ohne Wegweisung. Und ihr seid unter diesem wunderbaren Segen Gottes. Ganz viele von uns kennen dieses Wort. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre eure Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Was für ein Satz. Der Gott des Friedens ist es. Der Gott des Shalom. Shalom, dieses Wort für umfassendes Heil Gottes, Wohlsein Gottes. Dieser Gott, der hat für euer Leben die Verantwortung. Nein, ihr seid nicht nur mit 13 Imperativen unterwegs, sondern ihr seid die Gesegneten, die mit diesem Gott nun rechnen dürfen. Nicht ohne den Gott des Shalom, nicht ohne diesen Gott des Friedens. Und dieser Gott des Friedens, der wird natürlich hier bei Paulus, man kann da lang drüber reden, ich will es nur andeuten, so faszinierend beschrieben, was dieser Gott macht. Dieser Gott heiligt uns, schöne Formulierung im Deutschen, durch und durch. Nicht nur oberflächlich, nicht nur prozentual, sondern hundertprozentig. Und das betrifft, Paulus nimmt das nochmal, den gesamten Menschen. Er nimmt hier sogar dieses Wort von der Dreiteilung des Menschen. Meistens ist der Mensch ja nur zweigeteilt im biblischen Kontext, das physische und das nicht physische Element. Hier sind sogar die drei Teile da, nämlich das hier beschrieben wird, meine Seele, mein Leib, mein Geist. Das gesamte Set ist von diesem Gott bestimmt und das wird er so tun, dass ihr unversehrt, untadelig seid. Bis wann, bis wann, bis wann, bis wann? Bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der maximal längste Termin, der nun zu bestimmen ist in einem Menschenleben, das Christus gehört, ist die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir laufen alle auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus zu und dieser Gott des Shalom, der ist die ganze Zeit da. Wie ist er da? Haben Sie es begriffen? Der Gott. Gott ist komplett. Gott ist immer der Gott, der fertig macht, der abschließt. Der ist kein Gott der Verluste. Es ist kein Gott des Stückwerks. Es ist kein Gott des Teils. Es ist kein Gott der halben Sache. Bitte, wenn etwas noch nicht fertig ist aus der Perspektive Gottes, wenn was nur halb ist, dann hört er noch nicht auf. Es wird so sein, wie es dann in Offenbarung 21 heißt. Alles, absolut alles ist neu. Alles ist fertig. Deswegen darf ich mich auf diesen ganz besonderen Gott verlassen. Diesen Gott, der die Dinge zum Abschluss bringt. Er ist der durch und durch Gott, der Komplettgott, der alles fertig machende Gott in Ihrem Leben und in meinem Leben. Es gibt so viele Dinge, von denen Sie sagen, das wird in meinem Leben nicht mehr fertig. Das schafft Gott auch nicht mehr. Mit dem kommt Gott auch nicht mehr klar. Dann haben Sie ihn unterschätzt. Sie leben mit dem Gott des Shalom. Und es sollte heilswirkend und heilsbringend in alle Bereiche ihrer Existenz hineinbringen. Ja, das mag manches Jahrzehnt dauern, richtig. Aber lassen Sie ihn wirken und dürfen damit rechnen, dass dieser Gott des Shalom so da ist. Aber so hört ja Paulus nicht auf. Ein Ausleger sagt, Paulus gibt eine Zusage, die das Amen ersetzt. Das finde ich gut. Eigentlich würden wir nach dem Segen sagen, Amen. Und statt Amen sagt nun Paulus diesen Satz, treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Diese Zusage, das ist nun das umfassende Amen, das so sei es, auf das man sich tatsächlich verlassen kann. Wenn hier wieder jede davon ist, dass Gott treu ist, dann wissen wir, dass wir damit im Kernbereich unseres Gottes angekommen sind. Unser Gott ist treu. Das ist keine Randcharakteristik Gottes. Das ist Kern Gottes. Gott ist der treue Gott. Wir haben es in den Liedern gesungen und gehört. Dass Gott treu ist, das ist ein Faktum. Ein Faktum. Das ist nicht eine Hoffnung, nicht ein Wunsch, nicht ein Sehen. Das ist eine Tatsache. Das können wir an so vielen Stellen entdecken, dass ich ihn einfach nur drei Bereiche kurz nennen möchte. Das können Sie einmal daran entdecken, dass es immer noch diese Erde gibt. Das ist allein zurückzuführen. Nein, nicht auf unsere Entscheidung für die Klimaneutralität. Nein, das ist allein zu entscheiden, weil Gott gesagt hat, solange Himmel und Erde stehen, sollen nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich halte alle Grundkonstanten dieses astronomischen Phänomens genau so, dass sie funktionieren. Ich halte an dieser Erde, die ich für euch, die Menschen, geschaffen habe, fest. Wenn er das nicht mehr will, dann wird alles eingerollt. Das kommt ja. Aber bis dahin ist die Treue Gottes von Ihnen jeden Morgen zu sehen, wenn ein neuer Tag anbricht und die Sonne aufgeht und sie sagen, und wieder ist Gott da in seiner faszinierenden Treue. Natürlich standen wir auf dem Deich, als diese Mondfinsternis war. Ist ja klar, was soll man sonst tun, wenn man schon da oben ist. Viel Platz, viel Himmel. Und genau an dem Abend, oh wie dämlich, eine Dunstschicht ganz schlecht, ganz schlecht. Wir wussten gar nicht, ist schon, haben wir schon überlebt, sind schon alle durch. Und wer ich da so diesen Mond angeguckt hat und wir haben versucht zu interpretieren, war es das jetzt, kommt er noch, wird er rot, wird er nicht rot. Und ich da stand und den Mond anstarrte, was ich ja sonst ja nicht so häufig tue, dann zu sagen, mein Gott, all diese ganzen Dinge, die an der Selbstverständlichkeit laufen, haben nur eine Sprache. Ich bin treu. Ich, dein Gott, bin treu. Und der zweite große Beweis der Treue Gottes ist sein Volk Israel. Ja, aber selbstverständlich. Wenn wir irgendwas erleben, ganz modern, ganz zeitnah, ganz prickelnd erleben, ist diese Treue Gottes, diese faszinierende Treue Gottes zu seinem auserwählten Volk. Da können die Realitäten von Psalm 2 uns um die Ohren fliegen, wo die gesamte Menschheit meint, sie könne sich gegen den Messias und gegen sein Volk erheben. Und Gott sagt, ich ziehe das durch. Da kann das Volk vielleicht sogar selbst viele Fehler machen. Und Gott sagt, ich ziehe das durch. Wenn ich gesagt habe, dass ich dieses Volk erwählt habe, dann habe ich dieses Volk erwählt und dann halte ich das auch durch. Und wir dürfen das die Jahrtausende rückblickend schon sehen. Und wir werden es auch zukünftig sehen. Gott ist treu. Aber die Schöpfung und Israel sind, so eigenartig, dass man sie sehen klingen mag, nur nachgeordnete Dokumente seiner Treue. Der größte Punkt seiner Treue, das Faktum seiner Treue, ist das aufgerichtete Kreuz von Golgatha. Nirgendwo sonst hat Gott so seine Treue bewiesen, wie da, als er seinen Sohn, Jesus Christus, für die Schuld der gesamten Schöpfung hat sterben lassen. Und der Apostel Paulus ist der, der uns im Römerbrief sagt, wie soll der angesichts dessen, was er da getan hat, uns jetzt mit ihm nicht alles schenken? Und deswegen kommt er am Ende von Römer 8 auf den Satz. Das ist ja nicht einfach ein Satz von einem guten Gefühl, sondern er gründet ja auf die Fakten, auf die christologischen, auf die soteriologischen Fakten des Kreuzes Jesu Christi. Ich bin gewiss, ich bin absolut gewiss, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott ist treu. Oder wie es noch genauer hier heißt, treu ist er, der euch ruft. Das heißt, Paulus macht deutlich, ihr Thessalonicher, das, was ihr erlebt habt im letzten Jahr, ist ja der komplette Wahnsinn. Keiner von euch hatte irgendeine Ahnung von Jesus von vor nur einem Jahr. Jetzt seid ihr zum Glauben gekommen, jetzt lebt ihr Gemeinde, jetzt seid ihr auf einem völlig anderen Umlaufbahn unterwegs. Aber das alles liegt ja nicht an euch, sondern an wem liegt das denn, dass ihr jetzt den Namen von Jesus anruft? Dass er euch gerufen hat. Er ist der Berufende. Und wenn er der Berufende ist, dann liegt auch bei ihm, genau, die Verantwortung. Das Problem hat jetzt er. Sie sind sein Problem. Und er hat sich bitteschön um sie zu kümmern. Ja, tatsächlich. Das dürfen Sie ganz streng denken. Er hat das gewollt. Ich hätte das nicht gemacht. Aber er hat es gemacht. Er hat mich erwählt. Er hat mich gewollt. Er hat mich in Nachfolge gestellt. Mein Gott, dann mach es auch. Und Gott sagt, kriege ich hin. Selbst ich kriege ich hin. Das schaffe ich. Du kannst dich absolut darauf verlassen. Ich habe die Verantwortung übernommen und ich stehe zur Verantwortung. Ich stehe zu meinem Ruf und du kannst tief durchatmen. Ich bin treu. Der Berufende ist treu. Er wird es auch tun. Er wird es auch tun. Sie werden in ihrem Leben die Dokumentation seiner Treue erfahren. Manche von uns sind ja schon so uralt. Die gucken schon Jahrzehnte zurück und sagen, stimmt, stimmt, absolut richtig. Der war tatsächlich treu. Der war tatsächlich treu. Natürlich war er so treu, weil ich so super treu war. Ist ja klar. Ich sage, da konnte er gar nicht anders, denn meine Treue ist ja nein, Sie wissen, was jetzt kommt. Gott ist treu, wie heißt im 2. Timotheusbrief, auch wenn wir untreu sind. Wir gründen unsere Existenz nicht auf unser Sein, nicht auf unsere moralische Integrität, sondern wir gründen unser Vertrauen auf seine Treue. Und er ist treu gewesen und er wird treu sein, er wird es tun. Und so schließt jetzt hier Paulus diesen Brief ab. Er schließt diesen Brief ab und macht diesen ganz jungen Gläubigen und älteren Gläubigen wieder neu Mut, dass es gelingen kann. Es kann gelingen, mit richtig guten Wegweisungen, mit einem Shalom-Segensgebet und mit tatsächlich auch einer wunderbaren Zusage der Treue unseres Gottes. Der Pilot spricht zu seinen Fahrgästen und Fluggästen: Ich habe 3 gute Nachrichten für Sie. Erste gute Nachricht: Ich bin der Gott Ihres Lebens. Ich sitze im Cockpit. Zweite gute Nachricht: Ich bringe Sie garantiert nach Hause. Dritte gute Nachricht: Ich weiß, wie es geht. Vertrauen Sie mir. Und mit den 3 guten Nachrichten kann ich Sie fröhlich in die neue Woche hineingehen lassen. Kommt, wir beten. Herr Jesus Christus, bei ganz, ganz, ganz vielen hier in unserer Mitte hast du dieses Wunder getan, dass du damals vor fast 2000 Jahren in Saloniki getan hast, dass Menschen zum Glauben an dich kommen durften. Viele von uns schon vor Jahren und Jahrzehnten, manche erst ganz kurz, wie auch immer. Du hast uns beschenkt, unwahrscheinlich beschenkt. Du hast uns aus dem alten Leben, aus dem Leben der Sünde, des Todes, des Gerichtes herausgeholt und uns hineingestellt in diese Gemeinschaft und Beziehung zu dir. Dank dafür. Und jetzt gibst du uns, und darüber geben wir dir die Ehre, so wunderbare Wegweisungen. Und unser Gebet an diesem Vormittag ist, dass durch den in uns wohnenden Geist du uns an den einen und anderen dieser Imperative erinnerst. Dass du es nicht zulässt, dass wir die Spur wechseln, was du nicht willst, dass wir aus dem herauslaufen und herausfahren, das dir nicht gefällt. Lass uns in den Spuren, in den Gleisen unterwegs sein, die dir gefallen. Und lass uns diesen Rückenwind des Gehorsams spüren, an welcher Stelle auch immer du uns das schenken möchtest in den vor uns liegenden Tagen. Und dann danken wir dir von ganzem Herzen, dass du dieser Komplettgott bist. Dass du nichts unfertig sein lässt, dass du nicht einfach etwas abbrichst, sondern dass du tatsächlich der Alpha und Omega-Gott bist, dass du es wirklich anfängst und auch zu Ende bringst, auch mit uns. Und dass du uns durch und durch heiligst, unversehrt bewahrst, nach allem, was zu unserer Person gehört, bis zur Ankunft, Herr Jesus Christus, von dir. Wir danken dir, dass wir uns so auf diesen Gottes Shalom verlassen dürfen. Und natürlich sind wir über die Maßen glücklich, dass wir dich erkannt haben als den Treuen, als den 100% Verlässlichen. Nie und nimmer kommt es dir in den Sinn, uns zu lassen. Danke, dass du uns gerufen hast. Danke, du wirst es auch tun. Danke für die guten Nachrichten. Du bist im Cockpit. Du bringst uns nach Hause. Du weißt, wie es geht. Wir vertrauen dir. Wir folgen dir. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.